Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Detlef Karg im Studio und folgenden Themen dieses ersten Sonntags im neuen Jahr. Der verlängerte Lockdown, ihn werden die Regierungschefs gemeinsam mit der Kanzlerin wohl in 2 Tagen beschließen. Und derweil mehrte sich heute die Kritik am offenbar zu langsamen Impfstart hierzulande. Mehr gleich dazu. Ebenso über die Anstrengungen in Indien, in ganz großem Maßstab nun mit den Impfungen zu beginnen. Wir berichten zudem aus Washington, wo der neu zusammengesetzte US-Kongress seine Arbeit aufgenommen hat und widmen uns auch noch dem Andrang, der heute in deutschen Wintersportorten herrschte. Das und unsere spätabendliche Presseschau hier im Deutschlandfunk bis 23.30 Uhr und danach folgt dann wie immer am Sonntag das Sportgespräch. Heute mit dem Thema Verunsicherung im deutschen Eisschnelllauf. Deutschland ist im Lockdown und die Zeit seit dessen Beginn, sie scheint so schnell verflogen, so anders war Weihnachten, so anders war Neujahr. Weiterhin sind viele Fragen ungeklärt, etwa wie es in Schulen und Kindertagesstätten weitergehen soll. Und Unmut machte sich jüngst breit, nicht zuletzt befeuert durch das Interview, das der BioNTech-Gründer Ugur Sahin dem Nachrichtenmagazin Spiegel an diesem Wochenende gab und in dem er sich verwundert darüber zeigte, dass zunächst offenbar zu wenig Impfstoff von der Bundesregierung bestellt worden sei. Dabei wollen bestimmte Berufsgruppen nicht länger warten. So hat die Schulleitungsvereinigung Nordrhein-Westfalen gefordert, Lehrer früher als derzeit vorgesehen zu impfen. Den Stand der Dinge hat Klaus Remme.
Die Entscheidungen leiten sich immer aus dem Infektionsgeschehen ab, sagte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Auch wenn die Datenlage nach Feiertagen und Wochenende unscharf ist, reicht sie aus Sicht vieler Ministerpräsidenten für eine Positionierung gegen Lockerungen der Corona-Beschränkungen, die seit dem 16. Dezember in Kraft sind. Verlängerung bis Ende Januar, meint der bayerische Ministerpräsident Markus Söder in der Bild am Sonntag, an größere Lockerungen nicht zu denken, so die Amtskollegin Haseloff aus Sachsen-Anhalt zum Redaktionsnetzwerk Deutschland und Weil aus Niedersachsen zur Welt am Sonntag. Gestern Abend hatte sich Gesundheitsminister Jens Spahn gegenüber RTL auf eine Lockdown-Verlängerung festgelegt.
Das ist besser, als zu früh zu lockern und dann möglicherweise in einigen wenigen Wochen schon wieder vor neuen schwierigen Fragen zu stehen.
Spahn verteidigte seine Impfstoffstrategie. Alles laufe wie geplant, argumentierte der Gesundheitsminister. Die Kritiker ficht das nicht an. Heute war es die Deutsche Stiftung Patientenschutz, die ihrem Ärger Luft machte. Vorstand Eugen Brüsch warf Spahn vor, bei der Impfstoffpriorisierung versagt zu haben. Er forderte die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten gegenüber dpa auf, dem Impfwirrwarr ein Ende zu setzen. Es war ein Fehler, in der ersten Phase 8 Millionen Menschen auf eine Stufe zu stellen, so Brüsch, der eine neue, kleinteilige Impfverordnung forderte. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts wurden in Deutschland, Stand heute Morgen 8 Uhr, 238.800 Personen geimpft. Auch in dieser Statistik sind Nachmeldungen möglich. Die Unterschiede zwischen den Bundesländern sind gewaltig. Für Thüringen werden nach wie vor lediglich 810 Impfungen landesweit verzeichnet. Selbst im vergleichsweise kleinen Bremen waren es mehr als doppelt so viel. Der Virologe Christian Drosten äußerte sich in der Berliner Morgenpost. In den Chor der Kritiker, die den Mangel an Impfstoff beklagen, wollte Drosten nicht einstimmen. Die Bestellungen im vergangenen Sommer im Nachhinein zu bewerten sei praktisch unmöglich, so komplex sei die Angelegenheit, so Drosten. Während sich also eine klare Meinungslage in Bezug auf den Lockdown andeutet, gehen die Ansichten beim Thema Schule und Kitas auseinander. Morgen treffen sich die Kultusminister zu Beratungen. Abhängig von der Infektionslage schwanken die Positionen zwischen Präsenzunterricht und längeren Schließungen. Vorschläge wie ein Vorziehen der Winterferien in einigen Bundesländern sind im Gespräch. Präsenzunterricht für untere Klassenstufen, konsequenter Wechselunterricht für ältere Schüler, das ist ein anderes Modell. Auch in der Schulfrage rät Gesundheitsminister Jens Spahn zur Vorsicht.
Es ist, glaube ich, für alle leichter, jetzt eine Woche länger die Schulen zuzuhaben, als sie aufzumachen und dann irgendwann in einigen Wochen wieder vor Debatten zu stehen. Ich denke, es ist leichter, aus den Ferien heraus jetzt zu einer Verlängerung zu kommen, als eben zu einem späteren Zeitpunkt.
Der bildungspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion Thomas Sattelberger forderte die Kultusministerkonferenz auf, in Zusammenarbeit mit dem Robert-Koch-Institut transparente Inzidenzrichtwerte für die Durchführung von Präsenz-, Wechsel- oder reinem Distanzunterricht vorzulegen. Im Deutschlandfunk-Interview der Woche plädierte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Helmut Dedi, für eine Ferienverlängerung.
Wir haben ja bisher den Grundsatz in Deutschland, die Schulen nach Möglichkeit so lange offen zu halten, wie es nur eben geht. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass man darüber nochmal nachdenken muss und dass man sagen muss, vielleicht sind Schulen auch ganz gut, wenn sie geschlossen sind. Und vielleicht sollte man die Feriensituation auch einfach ein klein bisschen verlängern.
Gut möglich, dass in der Schulfrage auch nach den Beratungen der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten in den Ländern unterschiedlich verfahren wird.
Soweit Klaus Remme. Und während hierzulande erneut eine Detaildiskussion über das weitere Vorgehen und die Impfstrategie in der Corona-Krise droht, will Indien in den kommenden Monaten diesbezüglich das ganz große Rad drehen. Mit einer Serie von Notfallzulassungen von Impfstoffen kurbelt die Regierung in Neu-Delhi die Immunisierung der Bevölkerung an. Dabei kommt dem Land auch zugute, dass es traditionell zu den größten Impfstoffproduzenten der Welt gehört und über die Kapazitäten verfügt, die in Europa heute fehlen. Was übrigens nicht nur für Impfstoffe gilt, sondern auch für Generika und viele pharmazeutische Rohstoffe. Aus Neu-Delhi meldet sich Bernd Musch-Borowska.
Bis zu 300 Millionen Menschen sollen in den nächsten 6 bis 8 Monaten gegen das Coronavirus immunisiert werden, nachdem die Regulierungsbehörde in Delhi 2 Impfstoffen die Notfallzulassung erteilt hat. Bereits gestern hatte ein Expertengremium der Regierung die Zulassung empfohlen. Heute gab der Generalinspekteur für pharmazeutische Produkte, Dr. V.K. Somani, grünes Licht.
After adequate examination, the CDSCO has decided.
Nach eingehender Prüfung haben wir die Empfehlungen der Expertenkommission angenommen. Das heißt, dem sogenannten Oxford-Impfstoff von AstraZeneca und dem Impfstoff des indischen Instituts Bharat Biotech werden die Zulassung für den Einsatz in Notfällen erteilt. Geimpft werden zunächst Ärzte und medizinisches Personal sowie andere sogenannte Frontline-Worker gegen die Pandemie, unter anderem Polizisten, so der Gesundheitsminister der Hauptstadt Delhi, Satyendra Jain. Wir haben uns darauf eingestellt, in Delhi 100.000 Impfungen pro Tag zu verabreichen. Zunächst wird medizinisches Personal geimpft, danach andere systemrelevante Personen und später alle über 50 Jahre oder jüngere Personen mit Vorerkrankungen. Mehr als 5 Millionen Menschen stehen auf unserer Liste für die erste Impfphase in der Hauptstadt. In den Impfzentren in Delhi und anderswo wurden gestern noch einmal die Abläufe für die Impfungen durchgespielt, wie auf Filmmaterial der Nachrichtenagentur Reuters zu sehen war. Dabei stützen sich die Behörden auf die bereits eingespielte Zusammenarbeit von Gesundheitsbehörden und Nichtregierungsorganisationen, die sich bei anderen Impfkampagnen, beispielsweise gegen Polio, bewährt hat. Indiens Gesundheitsminister Harshvardhan. In zahlreichen Bezirken, in ausgewählten Bundesstaaten gab es Probeläufe. Dabei ging es um die Verabreichung des Impfstoffs, aber auch um Sicherheitsfragen, Transport und Lagerung. Das indische Serum-Institut, der weltweit größte Hersteller von Impfprodukten, hat den Angaben zufolge bereits 50 Millionen Dosen des Oxford-Impfstoffs auf Lager. 2 weitere Impfstoffe warten noch auf die Freigabe, das russische Sputnik V und das von BioNTech und Pfizer entwickelte Präparat. Die Zulassung von 2 Impfstoffen gegen das Coronavirus hat in Indien die Hoffnung auf ein baldiges Ende der Pandemie gestärkt. Am Neujahrstag kamen tausende Menschen in die Tempel, um für ein gesundes neues Jahr zu beten. An vielen Orten jedoch, wie am Goldenen Tempel der Sikhs in Amritsar, ohne Masken und die Einhaltung von Abstandsregeln, als gäbe es die Corona-Pandemie gar nicht. Satnam Singh, einer der Gläubigen. Ich bin hergekommen, um dafür zu beten, dass uns der höchste Schöpfer gut durch das Jahr 2021 geleitet. Das Jahr 2020 war kein gutes Jahr. Deshalb hoffen wir, dass wir das Coronavirus im neuen Jahr loswerden. Mit mehr als 10 Millionen bestätigten Corona-Infektionen steht Indien nach den USA an zweiter Stelle weltweit. Dabei geht jedoch die Zahl der Neuinfektionen seit Wochen kontinuierlich zurück. Zuletzt wurden nur noch rund 17.000 neue Fälle innerhalb von 24 Stunden registriert.
Bernd Musch-Borowska berichtete. Der neue US-Kongress, der sich aus Senat und Repräsentantenhaus zusammensetzt, ist heute zusammengekommen und wurde vereidigt. Im Repräsentantenhaus haben weiterhin die Demokraten eine, wenn auch mittlerweile knappe Mehrheit und haben vor wenigen Minuten Nancy Pelosi in ihrem Amt als Vorsitzende dieser Parlamentskammer wiedergewählt. Die künftigen Mehrheitsverhältnisse im Senat stehen noch nicht ganz fest, da erst am Dienstag in Stichwahlen in Georgia über zwei Sitze entschieden wird. Julia Kastein blickt auf die neuen US-Volksvertreter.
Ob Geschlecht, Hautfarbe, Herkunft oder sexuelle Präferenz, der Kongress ist so divers wie nie. Die republikanische Fraktion im Repräsentantenhaus besteht zwar zur großen Mehrheit nach wie vor aus weißen Männern, aber die Konservativen haben ihren Frauenanteil immerhin auf fast 30 mehr als verdoppelt. Yvette Harrell aus New Mexico vom Stamm der Cherokee ist gleichzeitig auch die erste indigene republikanische Abgeordnete. Sie bedankte sich dafür noch in der Wahlnacht beim scheidenden Präsidenten, dass Trump zur Wahl gestanden habe, das habe die Basis beflügelt. Der jüngste Abgeordnete ist diesmal ein Republikaner, Madison Cawthorn, der gerade rechtzeitig das Mindestalter von 25 erreicht hat, löst damit den demokratischen Jungstar Alexandria Ocasio-Cortez ab, die inzwischen schon 31 ist. Der Immobilienverwalter, der seit einem Autounfall querschnittsgelähmt ist, mag zwar das jüngste Kongressmitglied seit 1797 sein, vertritt aber bei Themen wie Waffen oder Abtreibung eine erzkonservative Agenda und findet, dass Republikanersein einfach mehr Spaß macht, weil es moralisch das Richtige sei.
It's just plain more fun to be a Republican. That it is more fun to be a Republican because it is the moral, the just and the right thing to do.
Auch bei den Demokraten gibt es diesmal Abgeordnete, deren Wahl als historisch gefeiert wird. Mit Cori Bush beispielsweise schickt das eigentlich konservative Missouri nicht nur seine erste Afroamerikanerin in den Kongress. Die Demokratin ist auch prominentes Gründungsmitglied der Black Lives Matter Bewegung.
And we will meet the challenges of this moment.
Wir werden uns von den Herausforderungen als Bewegung stellen, Seite an Seite, Arm in Arm, die Faust in die Luft gereckt, einer für den anderen, bis alle von uns frei sind.
Air, ready to serve each other until every single one of us.
Von demokratischen Sozialisten bis hin zu rechtsextremen Verschwörungstheoretikern. Auch ideologisch vertritt der Kongress ein breites Spektrum an Meinungen. Kontroverse Debatten sind programmiert. Marjorie Taylor Greene, frisch gewählte Abgeordnete aus Georgia, ist bekennende QAnon-Anhängerin.
I will fight harder than anyone else to defend your freedoms.
Ich werde so hart kämpfen wie niemand, um eure Freiheiten zu verteidigen und um sicherzustellen, dass Nancy Pelosi und die anderen radikalen Demokraten Amerika nichts stehlen. Denn dieses Land war nie dafür bestimmt, eine sozialistische Nation zu werden. Dabei werden die beiden Parteien im Repräsentantenhaus enger kooperieren müssen, wenn sie etwas erreichen wollen. Die demokratische Mehrheit ist von 38 auf nur noch 10 Sitze zusammengeschmolzen. Noch unklarer sind die Verhältnisse im Senat. Erst bei der Stichwahl für zwei Sitze am Dienstag in Georgia wird sich entscheiden, wer dort künftig die äußerst knappe Mehrheit hat.
Aus Washington informierte Julia Kastein. Der Brexit ist Vergangenheit und Gegenwart zugleich. Neue Realitäten stellen sich für die Bürger auf dem Kontinent und auf der Insel. Am deutlichsten spürbar, wenn auch nicht allzu radikal im Vergleich zu den vorigen Jahrzehnten. Vieles wird sich wohl erst im Laufe von Monaten oder Jahren klarer zeigen als heute. Der grenzüberschreitende Verkehr ist jetzt schon ein wenig anders, wie Imke Köhler aus dem englischen Dover berichtet.
Es war ein ruhiger Jahresbeginn in Dover, sehr ruhig. Auf den Zubringern zum Hafen war fast nichts los, im Hafen dementsprechend auch nicht. Die britischen Unternehmen haben Ende letzten Jahres gut vorgesorgt, haben ihre Lager maximal gefüllt, um in diesen Tagen des neuen Jahres erst einmal nicht auf Importe angewiesen zu sein. Der bürokratische Aufwand für den Handel zwischen Großbritannien und dem Kontinent ist jetzt erheblich. Schätzungen zufolge fallen allein auf britischer Seite pro Jahr zusätzlich 220 Millionen Zolldeklarationen an. Boris Johnson will aber nicht von Handelshemmnissen sprechen, sondern nur von Veränderungen. Dieser italienische Lkw-Fahrer hat gerade erste Erfahrungen mit der neuen Kent Access Permit gemacht.
I need this document, valid for one day, only one day. Every day one. Every day one.
Das Dokument sei nur einen Tag gültig, beklagt er. Für ihn geht es aber erst morgen weiter. Er muss die Genehmigung neu beantragen. Die Lkw-Fahrer benötigen sie, wenn sie in der Grafschaft Kent unterwegs sind. Und da Dover und Folkestone zu dieser Grafschaft gehören, brauchen alle diese Genehmigung, die zum Hafen oder zum Eurotunnel wollen. Erteilt wird sie nur, wenn die nötigen Unterlagen für die EU-Importkontrollen vorliegen. Wenn es für Jorge nicht bald weitergeht, muss er die Genehmigung für Kent auch neu beantragen. Der portugiesische Lkw-Fahrer wartet noch auf seine Fracht und den Barcode, den er für seinen Lkw braucht.
Wir wurden informiert, dass wir den Barcode brauchen, aber im Moment haben wir ihn noch nicht. Wir warten darauf, beladen zu werden. Dann bekommen wir den Barcode und können über den Kanal.
Hinter dem Barcode verbergen sich unter anderem die Import- und Exportlizenzen, die die Lkw-Fahrer für ihre Fracht vorweisen müssen. Darius ist im Vergleich dazu gut dran. Der Pole ist mit seinem Lkw noch im alten Jahr auf die Insel gekommen und für den Rückweg hat er nichts geladen. Dadurch kommt er weitgehend ohne Nachweise aus.
Jetzt keine Dokumente, ich bin leer, ja. Ich bin leer, keine Papiere da, ja.
Einen negativen Corona-Test muss er aber trotzdem vorzeigen. Den Test hat er gerade in Manston gemacht, auf dem ehemaligen Flugplatz, der vor Weihnachten zugeparkt war mit unzähligen Lastwagen und Transportern.
Das ist mein Testing. Negativ, okay. Ich komme mal fahren.
In Dover, wo kurz vor Weihnachten gar nichts mehr ging, fragt man sich, wie das wohl alles wird, wenn der Grenzverkehr erstmal wieder richtig rollt. Peter, der mit seinem Hund am Wasser spazieren geht, erwartet das Schlimmste.
Traffic will be bad. I guarantee that.
Der Verkehr wird übel sein, das garantiere ich Ihnen. Der kann nicht fließen. Wie soll der fließen? Mitte Januar sitzen wir hier wieder fest, überall.
We're stacked up again. All over.
Peter glaubt nicht, dass die Regierung ausreichende Vorbereitungen getroffen hat. Tatsächlich ist der große Lkw-Parkplatz für bis zu 1700 Laster im nahegelegenen Ashford noch nicht fertig. Und von den Spediteuren ist zu hören, dass die IT-Systeme, die die Regierung für die Zollkontrollen eingeführt hat, zum Teil gar nicht getestet wurden. Dennoch, der 69-jährige John, der in Dover lebt, ist zuversichtlich.
I think it will settle down after a couple of 3 months. It may settle down.
Er glaubt, dass sich nach 2 oder 3 Monaten alles beruhigen und sich eine neue Routine einstellen wird.
Soweit Imke Köhler. Zu Hause bleiben, so lautet die Empfehlung derzeit und viele halten sich daran. Aber, und das ist sicher ebenso verständlich, nicht alle halten es andauernd in ihren vier Wänden aus. In Bayern etwa herrschen gute Wintersportbedingungen auch ohne Skilifte und Sport draußen ist nicht generell verboten. Unser Reporter Tobias Krone beginnt seine Reportage in seiner bayerischen Heimat. Doch auch andere Skigebiete in Deutschland erlebten heute einen Ansturm.
Es herrscht Lockdown und die Ansteckungsgefahr ist hoch. Auch in Bad Tölz, 50 Kilometer südlich von München, ist das nicht anders. Doch dieser Ausflügler aus München steht gelassen am Auslauf der Rodelstrecke. Angst vor der Pandemie?
Mir gerade egal, wir müssen zum Schlitten fahren hier.
Wie diesem Mann mag vielen dieses Wochenende zumute gewesen sein. Der Wanderparkplatz am Fuß des Blombergs ist voll. Wie viele andere in der Region auch. Auch wenn es am Wochenende im Voralpenland eher dunstig ist und längst nicht das sonnige Kaiserwetter herrscht wie vergangene Woche mit Sonnenschein und klarer Bergsicht. Doch die kalten Temperaturen in der Höhe sorgen für Schnee und für vereiste Seen. So etwa am Spitzingsee, auf dem sich zahlreiche Menschen zum Eislaufen tummelten. Auch an diesem grauen Wochenende haben sich gerade viele Eltern mit Kindern aufgemacht, wie dieser Familienvater aus München an der Rodelpiste.
Es ist wichtig, sie rauszuscheuchen. Ja, sie würden vielleicht gerne drinbleiben, aber es ist gut, sie nach draußen zu bringen.
Doch auch auf den Skipisten der oberbayerischen Skigebiete ziehen sich am Wochenende die Karawanen von Skitouren die Hänge hinauf. Es sei genauso voll, wie wenn regulärer Skibetrieb wäre, zitiert die deutsche Presseagentur den Chef der Alpenbahnen Spitzingsee, Peter Lorenz, die wie alle Skilifte in Deutschland derzeit geschlossen sind. Doch das Tourengehen und Abfahren ohne Lift ist zumindest in Bayern nach Infektionsschutzverordnung zulässig, ebenso wie Langlaufen. Der Verkehr im Voralpenland ist erheblich, doch er läuft flüssig. Anders als vor einer Woche, als etwa der Landrat von Miesbach wegen verstopfter Straßen und zugeparkter Rettungswege einen Hilferuf an Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder absetzte. Manche Orte haben reagiert auf den Ansturm mit Sperrung. So ist eine beliebte Rodelstrecke in Pfronten im Allgäu bis auf Weiteres gesperrt, nachdem sich eine Rodlerin an Silvester bei einem Zusammenstoß schwer verletzt hatte. Man wolle Rettungskräfte und Krankenhäuser nicht weiter belasten, heißt es bei den Behörden. Entgegen allen Mahnungen und Berichten machten sich auch im Rest der Republik Menschen in die Wintersportgebiete auf. Auch in den Harz, zum großen Feldberg im hessischen Taunus und nach Winterberg im verschneiten Sauerland. Polizei und Ordnungsbehörden schrieben Anzeigen wegen zahlreicher Verstöße gegen Corona-Maßnahmen wie Maskenpflicht und Kontaktbeschränkungen. Im Sauerland riegelte die Polizei wichtige Zufahrtsstraßen nach Winterberg ab. Es komme jetzt praktisch niemand mehr rein, sagte eine Sprecherin der Stadt, die schon in der vergangenen Woche unter langen Verkehrsstaus bis zur Autobahn litt. Die Betreiber der Wintersportarena und des Skilift-Karussells in Winterberg weisen auf ihren Internetseiten darauf hin, dass es derzeit für AusflüglerInnen keine Toiletten und keine Möglichkeiten zum Aufwärmen gibt und dass kein Rettungspersonal vor Ort ist. Zitat: Wir lieben unsere Berge, heißt es in dem Text. Aber in diesen Zeiten müssen wir diese Liebe ruhen lassen, denn der Ansturm führt zu Stau- und Massenaufläufen, verstopfte Straßen, fehlende Parkplätze und viele potenzielle Kontakte. Wer will das schon? Zitat Ende. Zurück nach Oberbayern, wo manche Menschen unter dem Ansturm aus den Ballungsräumen leiden. Wie diese Frau, die an diesem Vormittag eine kleine Schneewanderung unternommen hat. Der Blomberg liegt fast vor ihrer Haustür. Doch zwischen den Jahren habe sie sich nicht getraut, dorthin eine Tour zu machen.
Du kannst eigentlich schon selber nirgends mehr hingehen, weil sie eben alles überfüllen. Und wenn ich halt in der Früh einfach mal ein Radio mache oder einfach mal schaue, es schreiben schon überall, es ist alles dicht, bleibst daheim, dann kann ich diese Personen, die dann trotzdem noch losfahren, nicht mehr verstehen.
Sie selber habe Respekt davor, sich auf den engen Waldwegen zu infizieren. Ganz abgesehen vom Spaßfaktor, der an solchen Tagen noch übrig bleibe.
Wenn es halt einfach zu viel ist, macht es halt einfach auch keinen Spaß mehr. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass dann für den Münchner noch schön ist, wenn man mit 3000 Leuten in einem Berg um ist und eigentlich schon nicht mehr Schlitten fahren kann, weil es überfüllt ist.
Corona hin oder her, manche wollen einfach raus. Eine Reportage von Tobias Krone war das. Und nach diesem letzten Beitrag kommen wir nun zu unserer Presseschau. Zusammengestellt hat sie Martina Gnad, gelesen wird sie von Martin Schaller.
Gut eine Woche nach dem Beginn der Impfungen gegen das Coronavirus in der EU ziehen viele Zeitungen eine erste Bilanz. Das Urteil der Welt fällt vernichtend aus. Es ist eine Kette von Blamage und Inkompetenz, die Europa bloßstellt, auch wenn die Dänen zeigen, dass es trotz EU besser gehen kann. Und wir Deutschen wollen in Europa führen, mit unserer Verwaltung, unseren Ämtern, unserer Faxgerät-Infrastruktur, unserer Business-as-usual-Bequemlichkeit. Die Hannoversche Allgemeine Zeitung blickt auf die Rolle des deutschen Gesundheitsministers. Spahn hat sich zu sehr auf die EU verlassen, zu wenig Druck für Bestellungen in Deutschland gemacht und zu spät bei BioNTech nachgeordert. Der Minister hat zugegeben, dass es bei der Impfkampagne noch ruckele. Es klang ein bisschen wie eine Neuauflage seiner Bitte um Verzeihung. Die Geduld seiner Landsleute sollte Spahn jedoch nicht überstrapazieren. Vom Gewinner der Krise zum Verlierer ist es nur ein kurzer Weg. Auch die Frankenpost aus Hof sieht massive Probleme, unter anderem bei der Infrastruktur. Die Pannenserie in Sachen Lieferung und Bestellung ist beredtes Zeugnis für ein miserables Krisenmanagement. Dabei hakt es an vielen Ecken, in den Landesregierungen, in Berlin, aber auch in Brüssel. Die Taz hält die Argumentation vieler Kritiker für zu einfach gestrickt. Tatsächlich konnte im Herbst, als die Bestellungen erfolgt sind, niemand wissen, welcher Impfstoff als erster eine Zulassung erhalten wird. Die EU hat also weise gehandelt, als sie bei verschiedenen Herstellern Vorbestellungen getätigt hat. Von den Kritikern, die jetzt neunmal klug behaupten, es sei schon früh absehbar gewesen, dass BioNTech dieses Hasenrennen gewinnen würde, war damals im Herbst seltsamerweise kein einziges Wort zu vernehmen. Aber hinterher ist man bekanntlich immer klüger. Angesichts der weiter hohen Infektionszahlen zeichnet sich eine Verlängerung des Lockdowns ab. Unklar ist, was das für die Schulen bedeutet. Die Heilbronner Stimme beklagt: Viele Familien fühlen sich alleingelassen, denn sie sind es, die bereits länger alle möglichen Szenarien durchplanen müssen. Nach einem Jahr Corona muss das Land endlich verbindliche Pläne auf den Weg bringen. Bis zu welchen Inzidenzzahlen soll es Präsenzunterricht geben? Und vor allem, was sind die Alternativen dazu? Eltern, Lehrer und Erzieher erwarten zu Recht Antworten auf diese dringlichen Fragen. Das Darmstädter Echo überlegt, ob man die Geschäfte bald wieder aufmachen sollte. Ohne Zweifel wissen wir noch vergleichsweise wenig darüber, welche Rolle das Einkaufen bei der Übertragung der Virusinfektion spielt. Doch können wir einfach das Risiko eingehen, dass eine breite Öffnung die Infektions- und Todeszahlen doch wieder deutlich steigen lässt? Wohl kaum, denn auch dem Handel wäre nicht damit gedient, wenn ein weiterer Lockdown folgen würde.
Soweit dieser Blick in die Zeitungen von morgen und damit endet dieses Journal vor Mitternacht hier im Deutschlandfunk. Im Studio war für Sie Detlef Karg. Ich wünsche Ihnen eine erholsame Nacht.